Ich glaube, da wurde Europa so richtig real für mich. Und da dachte ich mir so, ja, das ist genau das, was ich will. Und davon will ich mehr und da will ich mehr dabei sein bei so Projekten. Das war schon so ein Europa-Moment auf jeden Fall.
Hallo und herzlich willkommen bei Mein Weg nach Europa, unserer Sendung im Europa-Podcast, in dem wir Menschen porträtieren und mit ihnen sprechen, die Europa nicht nur als Institutionen begreifen, sondern als Lebensrealität. Manchmal Europa aber auch als konfliktreichen Kontinent wahrnehmen, aber immer auch die Chance darin sehen, Europa zu gestalten und besser zu machen. Heute zu Gast ist Mara Hahn, Sprecherin der jungen SOG, dem Nachwuchsbereich der Südosteuropa-Gesellschaft. Liebe Mara, es freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen im Europa-Podcast.
Ja, vielen Dank, Manuel. Ich freue mich, hier zu sein.
Mara, wo erwischen wir dich denn gerade?
Gerade bin ich noch bei meiner Familie im schönen Süden Baden-Württembergs. Genau, habe hier die Weihnachtstage verbracht und dann am Wochenende geht es wieder weiter.
Okay, wo geht's denn dann wieder hin? Geht's denn nach Südosteuropa oder?
Nee, tatsächlich nicht. Momentan bin ich in London und ich schreibe gerade meine Masterarbeit noch und darum bin ich relativ flexibel und lebe in London, arbeite dort auch Teilzeit. Genau, also nicht Südosteuropa momentan.
Okay, also du entfernst dich quasi geografisch von Südosteuropa, um dann vielleicht einen breiteren Blick auf die Region zu haben, über die wir später dann auch nochmal sprechen werden. Wie hat denn das Jahr für dich angefangen, Mara?
Ach, schön, wirklich. Also ich genieße die Zeit bei meiner Familie immer sehr. London ist immer sehr laut, ist immer viel los und irgendwie viele Projekte und dann genieße ich es doch immer. Zum Ende des Jahres runterkommen, mich mit alten Freunden treffen, die Natur hier genießen. Also alles ganz schön.
Schön. Gibt es denn irgendwas, was dich ganz besonders, auf das du dich ganz besonders freust in diesem Jahr?
Meinen Master abzuschließen.
Okay, gut. Dann drücke ich dafür die Daumen.
Danke.
Ich habe es eingangs gesagt, du bist Sprecherin der jungen SOG. Die junge SOG ist ein Netzwerk junger Menschen, die sich für politische, gesellschaftliche und kulturelle Themen in Südosteuropa interessieren und sich dazu regelmäßig austauschen, vernetzen und auch Projekte auf die Beine stellen. Wenn du jetzt deinen Weg nach Europa so in Kapitelüberschriften erzählen müsstest, welche zwei, drei Kapitel könntest du denn uns jetzt so schlaglichtartig mitgeben?
Ja, ich glaube, begonnen hat das definitiv nach dem Abi. Ich habe ein Gap Year gemacht. Also die erste Überschrift ist Gap Year. Und das war eine tolle Erfahrung. Also das war die beste Erfahrung, muss ich sagen. Ich wusste, dass ich nicht gleich mit dem Studium anfangen will. Und ich war mir auch unsicher, was ich studieren will. Und dann habe ich ein Gap Year gemacht. Und ich war einige Monate in Rumänien. Also mein erster Südosteuropa-Bezug. Und dann auch einige Monate in London als Au-pair. Also daher kommt auch die
Ah,
London-Beziehung
okay.
wieder. Genau. Und da wurde ich einfach schon mit Europa konfrontiert und habe irgendwie so ganz unterschiedliche Lebensrealitäten mitbekommen, einmal in Rumänien und dann einmal in London natürlich. Und da hat sich so mein Interesse auch an Kultur und anderen Ländern ja ergeben. Und genau, das ist so die erste Überschrift. Dann die zweite ist definitiv ja Studium. Das ist ein großer Teil. Ich habe meinen Bachelor in Passau gemacht in European Studies und jetzt gerade den Master in Berlin in internationale Beziehungen. Und dann die dritte ist so alles andere. Projekte, Praktika, Auslandserfahrung. Das ist dann ein sehr großer Teil. Aber so alles, was so abseits vom Studium passiert ist, sage ich mal. Studium ist immer so theorielastig und die Erfahrung, die bekommt man dann im echten Leben.
Okay. Hat die Theorie, das Studium dich denn vorbereitet auf das Praktische? Manchmal denke ich ja immer, wenn ich mit jüngeren Menschen spreche, ist, die kennen Theorien super in- und auswendig, aber die haben dann kaum Realitätsbezug so in der Anwendung.
Ja, zum Teil, würde ich sagen. Also man hat natürlich auch Studieninhalte, da ist man dann froh, wenn es fertig ist. Aber es ist schon interessant. Also natürlich, gerade mit Europa, ich wusste am Anfang nicht viel und habe bei European Studies erstmal die ganzen Grundlagen gelernt. Und das finde ich super wichtig und das hilft mir einfach, Europa und die EU auch zu verstehen und das auch anderen wieder zu vermitteln, die vielleicht was anderes studieren und zwar politisch interessiert sind, aber vielleicht gar nicht so drin. Aber ich finde trotzdem sehr wichtig, dass man Praxiserfahrung ja, sammelt, also Auslandserfahrung, Praktika, Ehrenamt, sich irgendwie engagiert.
Was hat dich denn an dem Thema Europa, was ja sehr breit sein kann, denn so gepackt, dass du da dran geblieben bist?
Gute Frage. Ich glaube, ich bin halt aufgewachsen und Europa war immer da. Und Europa war so normal. Und es war dadurch, dass ich im Dreiländereck aufgewachsen bin, also Deutschland, Frankreich, Schweiz, im Süden von Baden-Württemberg, war das total normal, dass wir in wenigen Minuten in einem anderen Land waren. Und dann sind wir auch viel gereist früher und es war so eine Normalität da und damit auch eine Selbstverständlichkeit. Und jetzt, wo ich älter werde und mich mehr damit beschäftige, will ich auch, also ist mir auch wichtig, mich zu engagieren, weil ich glaube, es sollte nicht selbstverständlich sein, dass wir Europa und die EU als gegeben ansehen. Und genau, da habe ich mein Gap Year gemacht und im Studium, ich wusste gar nicht so recht, in welche Richtung ich wollte. Ich wusste, ich interessiere mich für Kulturen, für andere Menschen, für Sprache. Und dann bin ich da so ein bisschen, ehrlich gesagt, reingerutscht in das European Studies. Und das hat mir gut gefallen, weil das waren so verschiedene Bereiche am Anfang. Das war so ein bisschen Wirtschaft und Kulturraum habe ich gewählt und dann Politikwissenschaft. Und jetzt denke ich, das war eine der besten Entscheidungen wirklich, weil da habe ich so richtig den Zugang gefunden. Passt aber auch sehr eine Europa-Bubble. Da sind auch alle sehr EU-freundlich.
Nerds.
Genau, die sieht man auch immer überall, die Leute, die in Passau studiert haben. Aber ja, so hat es angefangen. Einfach Schritt für Schritt. Das war gar nicht mal so, wow, ich will jetzt Europa kennenlernen, extrem, sondern es war so langsam. Und dann hat es mich immer mehr gepackt und interessiert und ich wollte dann mehr lernen. Also
es gab nicht so diesen, es gab nicht so diesen einen Auslöser. Manche sagen ja auch, der Brexit hat mich europäisiert und habe gemerkt, ich muss was dafür tun. Also bei dir war es ein schleichender Prozess quasi schon aus der Kindheit kommt.
Absolut, absolut. Also hätte mir in der Schule jemand erzählt, dass ich mich für Politik später interessiere oder engagiere, ich hätte es nicht geglaubt. Also ja, von dem her war das wirklich ein schleichender Prozess.
Gab es denn Personen auf dem Weg dorthin, die dich irgendwie ganz besonders beeinflusst haben in deiner Sichtweise auf Europa oder wie du Europa analysierst oder bearbeitest?
Du wahrscheinlich, wenn ich das direkt sagen darf. Also als ich bei der EAB gearbeitet habe, das war schon so ein, ich sag nicht Wendepunkt, ich glaube, das wäre zu viel gesagt, aber so als ich nach Berlin gezogen bin für den Master, für Praktika und dann bei der EAB meinen Werkstudentenjob angefangen habe und da hat man Europa so richtig erlebt nochmal. Und du warst so aktiv auch und da habe ich mal gesehen, okay, was kann man eigentlich alles machen? Und das fand ich schon sehr prägend eigentlich und wie man sich in verschiedenen Formen einbringen kann. Und das ist jetzt keine Person, die mich krass geprägt hat, aber ich habe so einen Moment in Passau. Das war Anfang zweites Semester, also noch recht frisch alles. Ich habe so ein bisschen gerade Politikwissenschaft gelernt. Und dann gab es ein Mädchen oder eine junge Frau und die war ein oder zwei Semester über mir. Und dann hat sie erzählt, sie war beim Auswärtigen Amt. Im Praktikum. Und ich dachte so, wow, das klingt so toll. Und ich wusste nach dem ersten Semester eigentlich noch gar nicht, was kann man eigentlich machen oder so. Und dann habe ich sie auch gefragt, hey, wie lief die Bewerbung? Die hat mir dann noch ein bisschen so Tipps gegeben. Und ja, dann habe ich mich beim Auswärtigen Amt auch beworben, weil ich ihren Weg gesehen habe. Und da wurde mir zum ersten Mal so bewusst, okay, was kann man eigentlich machen? Und manchmal sind es auch nur so kleine Momente einfach, wo man merkt, okay, das ändert dann irgendwie was. Vielleicht nicht im Moment, aber im Nachhinein merkt man das dann.
Jetzt hast du schon verraten, dass wir auch mal zusammengearbeitet haben und ich möchte mich herzlich bedanken für dieses Kompliment, das du mir gegeben hast. Aber ich möchte auch teilen, dass es mir ähnlich ging. Wir sind ja beide aus der gleichen Region und da ist Berlin so weit weg, dass man gar nicht weiß, was es für Möglichkeiten gibt. Und ich finde es jetzt, wir haben so noch nie darüber gesprochen, aber ich finde es spannend, dass es dir ähnlich war wie bei mir, dass man einfach so irgendwie so selbstverständlich mit der Grenzregion groß wird und dass man dann Interesse entwickelt, das auch zu verstehen, was da passiert ist. Und dann aber auch da vor der Frage steht, wo will ich denn eigentlich hin? Und was kann ich damit anfangen? Also spannend, dass das auch bei dir der Fall war. Okay. Aber sag mal, du bist ja dann auch über Berlin hinausgekommen und hast du schon gesagt, du bist ja in London und dort noch, wenn ich das richtig sehe, am King's College eingeschrieben.
Da war ich.
Ah, okay. Ja,
da hast du eine halbe Information.
Halbe Information.
Genau. Ja, genau. Also Master in Berlin und dann habe ich mein Auslandssemester im Master in London gemacht. Da war ich am King's College.
Ach, so rum war das. Okay.
Genau. Das ist jetzt abgeschlossen. Okay. Aber da ich alle meine Kurse fertig habe und jetzt nur noch die Masterarbeit, die ich jetzt im Frühjahr beende, hoffentlich. Genau, bin ich noch in London. Ich habe eben seit 8 Jahren eigentlich einen Bezug dahin, da ich eben Au-pair war und dann war ich für Praktika wieder da. Und beim European Studies hatte ich auch so den Kulturraum Anglistik und habe mich dann halt sehr für Großbritannien, dann auch Irland interessiert. Da war ich im Bachelor im Auslandssemester. Genau.
Cool. Das schließt ja quasi auch schon die Brücke zu der anderen Folge mit Birgit und Großbritannien und ihren Weg.
Ja, die fand ich auch sehr spannend. Ja.
Also auch hier nochmal die Empfehlung, wer sich dann nochmal den Deep Dive mit Großbritannien geben möchte, höre sich nochmal die Folge mit Birgit an. Aber ich finde es ja spannend, dass du in London bist und dann eben mit dem King's College aber auch Erfahrung gesammelt hast. Was hat denn der Blick außerhalb Europas auf Europa und dann auch die Region, über die wir gleich noch sprechen, dir denn so besonders mitgegeben? Also gab es da Momente, wo du gemerkt hast, das ist ein anderer Diskurs, da wird anders über die Region oder Europa und Kooperation gesprochen als jetzt auf dem Kontinent?
Ja, das ist sehr interessant, dass du das fragst, weil so einen Moment hatte ich im Bachelor-Auslandssemester, als ich in Irland war. Mhm. Und Irland ist EU, immer noch. Und ich kam eben aus dieser Passauer EU-Bubble und war sehr positiv gestimmt der EU gegenüber. Und dann hatte ich dort einen Kurs zur EU. Das war ein Basic-Kurs, sag ich mal. Und da habe ich gemerkt, auch so mit den anderen Studierenden in Diskussionen, in Gruppenarbeiten, die sehen die EU anders als wir. Und die sehen sie kritischer. Und dann habe ich mich gefragt, warum das eigentlich so ist und bin dann auch mit denen in Diskussion gekommen und die meinten auch so ein bisschen, dass sie sich manchmal nicht so ganz zugehörig fühlen. Mhm. Ich weiß bis heute nicht warum, ob das jetzt ist, dass sie eine Insel sind.
Oder vielleicht einfach geografisch so weit
weiter,
weg.
Weiter weg. Ja, ja, aber ich meine, es ist auch so, dass Irland ist ja später, ein bisschen später reingekommen, aber hängt trotzdem noch viele Jahre lang nach. Also die waren lange ja nicht auf dem Standard wie die Gründerstaaten. Aber das war eigentlich ganz interessant, weil das hat auch meinen Blick so ein bisschen verändert. Und da hat man auch angefangen, die EU nochmal kritischer zu sehen oder mehr zu hinterfragen vielleicht, als jetzt ganz am Anfang vom Bachelorstudium. Und in London hatte ich gar nicht so viele EU-fokussierte Kurse. Da war es dann eher internationale Beziehungen. Mhm. Aber dann halt mit den Studierenden selber. Und das größte Thema ist immer Erasmus, Brexit und Erasmus. Genau, aber da geht es jetzt wieder zurück zum Glück. Mhm. Aber das war halt oft so. Und dann die Realität war halt auch einfach, dass da viele EU-Studierende waren, aber die waren halt auf einem Visum da. Mhm. Und die mussten dann nach dem Studentenaufenthalt wieder weggehen. Also auch wenn sie den ganzen Master oder so gemacht haben. Und das war immer sehr ein großes Thema. So, wie geht's weiter? Eigentlich würden wir gern hier bleiben. Aber es ist eigentlich nicht möglich.
Ja, Brexit means Brexit.
Ja.
Kommen wir mal ein bisschen mehr zu deinem Leib- und Magenthema. Du hast gesagt, du musst ja noch eine Masterarbeit schreiben. Willst du uns verraten, um was es denn da geht?
Ja, kann ich machen. Ich schreibe über Korruption im Westbalkan mit Fokus auf Albanien. Mhm. Und eigentlich schaue ich mir so die EU-Antikorruptionsstrategie in Albanien an. Was sehr interessant ist, weil die EU hat keine Antikorruptionsstrategie.
Und dann ist die Arbeit ja schnell geschrieben.
Genau, genau. Ich muss trotzdem auf meine 20.000 Wörter kommen.
Mist.
Aber ich arbeite da mit einem Modell, was mein Professor entwickelt hat. Mhm. Und es geht gar nicht darum, dass ich Hypothesen teste, sondern es ist eigentlich so eine Bestandsaufnahme. Also was macht die EU wirklich in Albanien? Also was sagt sie, was sie macht? Was macht sie und hat es eigentlich irgendeinen Effekt, positiv oder negativ in dem Land dann? Und das schaue ich mir momentan so an. Genau.
Okay.
Weil, ja, Korruption, da bin ich durch London so ein bisschen drauf gekommen. Also ich fand so Sicherheitspolitik schon immer ganz spannend, aber dann gibt es ja diese traditionellen Sicherheitsaspekte, wie natürlich Krieg oder Angriffe oder so. Und dann gibt es natürlich die nicht traditionellen, also sowas wie informale Politik, was ich super spannend finde, Korruption, organisierte Kriminalität. Und da hatte ich einen, wie sagt man, Dozenten, einen Dozenten in London und der war darauf spezialisiert. Also seine Region war eher so Russland, Ukraine, aber das war ja erstmal egal, das fand ich ja auch spannend. Und der war da irgendwie so begeistert und das fand ich so interessant, dass ich dachte, ja, eigentlich würde ich da gerne mehr eintauchen und es passt auch gut zum Westbalkan, muss man sagen, da es ja doch noch sehr korrupt ist.
Ja, der Westbalkan ist so ein Bereich oder eine Region, wo ich finde, dass wir viel zu wenig darüber wissen in Deutschland. Ja. Und wenn wir etwas wissen, ist es meistens klischeebehaftet. Mhm. Wenn du jetzt mit Menschen sprichst, die jetzt auch von Südosteuropa oder jetzt auch von dem Westbalkan noch nicht so viel Wissen oder einen sehr rudimentären Wissensstand haben, wie erklärst du ihnen, dass der Westbalkan eine wichtige Region für Europa ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist auf jeden Fall eine wichtige Region und natürlich könnte ich jetzt sagen, okay, die strategische Lage ist super wichtig. Hat wirtschaftliche Chancen, so Wachstum, Innovation, Investitionen und es ist einfach wichtig, eine wichtige Region ist mitten in Europa und die EU braucht den Western Balkan, um Stabilität und Frieden zu sichern. Aber das ist natürlich sehr abstrakt manchmal. Und was ich probiere dann immer so ein bisschen was zu erklären, was so alle verstehen. Und das ist sehr abstrakt. Natürlich ist es schön, wenn das eine strategische Lage ist, aber was macht der Normalbürger auch damit, sag ich mal. Mhm. Und ich war jetzt gerade im Herbst mit dem Aspen-Institut in Albanien, in Tirana, für ein Projekt. Und da komme ich dann immer natürlich mit anderen so Civil Society Leaders und jungen Menschen in Kontakt. Und was mir halt immer wieder auffällt, ist, dass die Leute dort, die leben europäisch. Und nicht nur die Jungen, aber vor allem die Jungen natürlich. Und das machen sie auch ohne EU-Mitgliedschaft. Also viele studieren dann mit Erasmus Plus oder machen ihren Master im Ausland oder sie arbeiten an internationalen Themen, europäischen Themen für internationale Konzerne. Die sprechen mehrere Sprachen, also Europa ist dort Alltag. Das Ding ist nur, dass die Politik hinterherhängt. Mhm. Und oft wird halt von der EU eine Zugehörigkeit versprochen, die aber dann nicht eingelöst wird. Und das löst natürlich auch Frustration dann aus und macht die EU oft auch nicht so glaubwürdig. Also das ist auch so ein bisschen ein Problem, dass man auch sagt, okay, die Leute arbeiten vor Ort auch für deutsche Stiftungen zum Beispiel oder in anderen Institutionen, aber es heißt immer so ein bisschen, ihr gehört eigentlich nicht komplett dazu. Mhm. Und für mich gehört der Westbalkan zu Europa. Also er ist in der Mitte von Europa, es ist europäisch, es ist wichtig, sie gehören dazu und ja. Ich denke, die Region für Europa ist sehr wichtig. Nicht nur strategisch, sondern auch einfach kulturell, politisch.
Ja. Erinnert mich auch ein bisschen daran an den Diskurs und die Unterhaltungen, die man vielleicht noch so vor 15, 20 Jahren geführt hat, als es um die Mitgliedschaft Rumäniens und Bulgariens ging. Und wir sind jetzt Anfang 2026, Bulgarien hat jetzt den Euro eingeführt. Also ja. Tiefer integriert kann man ja gar nicht mehr sein. Also ist quasi in Kerneuropa angekommen, wenn man so möchte. Aber dennoch sind da ja auch immer so Fehlannahmen oder auch noch so Klischees im Umlauf, die natürlich mitunter auch einen wahren Kern haben. Ich meine, du spezialisierst dich jetzt zum Thema Korruption oder Antikorruption. Ist ja immer noch ein Thema, aber ich frage mich dann auch immer, wo wären wir denn eigentlich, wenn es diese EU-Programme oder diese EU-Perspektive nicht gäbe? Also wie würde dann die deutsche Nachbarschaft oder die europäische Nachbarschaft aussehen, wenn man sich diesem Thema nicht annehmen würde?
Ja. Absolut. Und ich finde es halt auch wichtig, also mich interessiert vor allem im Westbalkan auch so diese Great Power Competition. Also dass natürlich verschiedene Akteure probieren, Macht und Einfluss zu bekommen im Westbalkan. Also China, Russland, USA, EU. Aber es ist halt einfach wichtig, dass die EU präsent ist und einen Gegenpol darstellt zu diesen anderen Mächten, die eher Negatives wollen und Einfluss und das Übernehmen und Missinformationen verbreiten. Und darum finde ich es wichtig, dass die EU präsent ist mit Geldern, mit. Es muss gar nicht immer sein, dieses Versprechen, ihr werdet Mitglied 2027. Es ist nämlich dann oft unrealistisch und dann entsteht wieder Frust. Aber ich glaube, es geht einfach darum, da zu sein und Vertrauen aufzubauen, nach und nach. Auch über die Zivilgesellschaft vor allem.
Das bringt mich zu der nächsten Frage. Sicherheitspolitik hören wir jetzt seit dem russischen Angriffskrieg und die volle Invasion in der Ukraine ja ständig. Wir kommen ja leider nicht mehr umhin. Und Sicherheitspolitik wird ja oft auch in Thinktanks, an Universitäten diskutiert und Theorien aufgestellt. Aber du bist ja jetzt auch unterwegs in den Regionen, du hast es ja gerade erzählt mit Albanien. Wo wird denn Sicherheit konkret in dem Alltag in der Region, die du anschaust oder mit den Menschen aus der Region, mit denen du kommst? Also wie gehen Menschen denn mit dem Thema Sicherheit im Alltag um? Wie beobachtest du das? Also anders gefragt, ist denn so eine geopolitische Sache, die du gerade aufgezählt hast, wie die Interessen Russlands und Chinas, wird das auch wahrgenommen, zum Beispiel in Albanien oder in Südosteuropa, dass es hier so ein Battleground, klingt jetzt sehr martialisch, aber dass es halt hier um Einflusssphären geht und Machtpolitik?
In Albanien ist vor allem immer, dass die USA einen sehr großen Einfluss hat. Und das wird zum Teil auch sehr kritisch gesehen. Andere supporten das wieder. Aber so diese Great Power Competition ist nicht so sichtbar, würde ich sagen.
Was hat dich denn in deiner bisherigen Beschäftigung so am meisten nachdenklich gemacht? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, da habe ich echt Zeit gebraucht, um Albanien, Korruption, Südosteuropa, irgendwas, wo du sagst, boah, da musste ich erstmal verdauen, als ich damit konfrontiert wurde?
Ich glaube einfach, dass diese Schwierigkeiten so systematisch im System sind. Und man, gerade beim Thema Korruption, wenn man das erstmal hört, dann denkt man oft so, ja, das ist ein kleiner Gefallen hier und das sind ein paar Scheine hier. Aber so ist es halt einfach nicht. Gerade im Westbalkan, es ist im System drin, es ist systematisch und es ist so schwer, das zu durchdringen. Und ich finde Korruption so spannend, weil ich habe auch schon den Vorwurf bekommen, dass ich schaue jetzt nach Westbalkan oder nach Albanien wegen Korruption, aber dadurch vernachlässige ich, dass es in Deutschland das auch gibt. Und ich finde es aber so spannend, weil es gibt in jedem Land Korruption. Es gibt, glaube ich, kein Land auf der Welt, in dem es keine Korruption gibt. Und darum finde ich das ein generell spannendes Thema. Und ich glaube, was ich dann auch in London gehört habe, eigentlich kann sich halt nur was ändern bei der Korruption, wenn sich die Leute ändern, die Korruption begehen. Aber wie machst du das, wenn da wirklich die gesamte Elite korrupt ist? Also ich glaube, so einen Wechsel gab es nur ein oder zweimal bei den baltischen Staaten auch. Aber das ist sowas, manchmal denkt man sich dann, wieso arbeite ich an dem Thema? Aber dann denkt man, ja, es gibt einen Teil Hoffnung. Also es gibt immer eine kleine Hoffnung. Und ich glaube, daran arbeitet man immerhin. Und ich glaube, das ist oft so in Politik. Also, dass es doch so viele negative Nachrichten gibt, die einen runterziehen und runterziehen könnten. Aber es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer. Und ich bin der Meinung, dass man auch im Kleinen was bewegen kann. Aber manchmal ist es schon ein bisschen hart.
Ich meine, ähnlich ist es ja auch mit dem Thema Klimaschutz, Klimawandel. Es sind auch große Mühlen, Mühlsteine, die man mitunter um den Hals trägt, damit man vorwärts kommt. Aber am Ende des Tages gibt es vielleicht dann irgendwann ein Momentum, um dann auch nach vorne zu kommen. Also
ja, absolut.
Ist schön, dass du auch die Hoffnung angesprochen hast in diesem Thema. Kommen wir doch mal zu deiner Rolle als Sprecherin der jungen SOG. Das bist du, soweit ich das gelesen habe, seit letztem Jahr im Februar.
Genau.
Was motiviert dich denn, da Verantwortung zu übernehmen für diesen Verein?
Ja, das war eine ganz einfache Motivation am Anfang eigentlich. Also ich studiere internationale Beziehungen, habe ich ja gesagt, im Master, und das ist ja ein Riesenthemenfeld. Und alle Studierenden haben irgendwie einen anderen Schwerpunkt. Und viele in meinem Studiengang hatten irgendwie MENA oder Südamerika. Und wenige, Europa gilt immer so ein bisschen als langweilig, wenn man IB dann macht. Und dann hatte ich meinen Schwerpunkt eben so auf Südosteuropa und Westbalkan vor allem, aber habe keine Gleichgesinnten gefunden. Also ich glaube, in meinem Studiengang 2 Leute, von denen ich weiß, dass die auch da den Fokus haben. Und das fand ich halt immer so schade. Und dann bin ich ehrlich gesagt ganz spontan da reingerutscht in die Gesellschaft. Also ich kannte die davor gar nicht, was ganz komisch war, weil ich mich immer irgendwie probiert habe zu informieren, was gibt's eigentlich. Und dann war ich noch relativ frisch Mitglied und dann wurde eben die SprecherInnenwahl ausgeschrieben und die vorherige Sprecherin hat gesagt, sie tritt nicht nochmal an und ich war so, darauf habe ich Lust und war dann ganz glücklich, ich kannte eigentlich gar niemanden in der Gesellschaft und wurde ja dann gewählt und meine Motivation war einfach, ich will mich mit anderen Leuten vernetzen die das gleiche Interesse haben, die für dieselben Sachen brennen, die sich dafür interessieren, dafür einsetzen wollen. Und dadurch, dass die junge SOG, die wurde 2023 gegründet, also ist jetzt knapp 3 Jahre alt im Frühjahr, ist einfach noch ein sehr junges Netzwerk. Also ich habe da auch Potenzial gesehen und es gab schon sehr viel und es gibt sehr viel, was wir machen, aber da kann es halt auch noch mehr geben. Und ich habe schon immer gerne organisiert, ich bin gerne Teil von was, tausche mich mit Menschen aus und das ist einfach die Motivation, dass Leuten Austausch zu schaffen, die sich für gleiche Themen interessieren.
Was bedeutet Sprecherin sein denn konkret in deinem Alltag? Also was sind so typische Aufgaben oder auch Herausforderungen?
Genau, also dazu muss ich sagen, wir sind ein SprecherInnen-Team. Mhm. Also ich habe einen Co-Sprecher, das möchte ich hier nicht unterschlagen. Und
Grüße gehen raus an den Co-Sprecher.
Genau, an Philipp. vielleicht muss ich sagen, wie die junge SOG aufgebaut ist. Ja, also wir haben erstmal 5 Arbeitsgruppen. Das ist Berufsorientierung, Mentoring, regionale Vernetzung, Social Media und Exkursion. Genau, die arbeiten an verschiedenen Themen. Also wir haben ein tolles Mentoring-Programm. Das ist jetzt in dieses zweite Jahr gestartet. Da werden MentorInnen aus der großen SOG mit jungen SOGlerInnen vernetzt. Und das ist ganz super, weil dadurch bin ich auch in die SOG gekommen. Ich hatte einen super Mentor und bin auch jetzt noch mit dem in Kontakt. Und genau, dann zum Beispiel Exkursion. Die machen jedes Jahr eine Exkursion in die Südosteuropa-Region und stecken da auch super viel Arbeit rein. Und dann gibt es noch Themengruppen. Das sind eher kleinere Gruppen, die sich punktuell mal bilden, wenn sich ein Thema ergibt. Also zum Beispiel momentan haben wir Podcast, dass wir eventuell einen Podcast für die junge SOG auf die Bahn bringen. Und genau, und Philipp und ich, also wir als SprecherInnen, wir koordinieren erstmal das Gesamte. Wir sind die Ansprechpartner für die Arbeitsgruppen, für die Geschäftsstelle der SOG, mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen und dann auch fürs Präsidium. Aber natürlich setzen wir dann auch eigene Impulse und versuchen immer einen Mehrwert für unsere Mitglieder zu bieten und mehr Austausch. Zum Beispiel hatten wir jetzt im November unser Strategietreffen. Unser jährliches Strategietreffen, das hat jetzt in München stattgefunden, in der Geschäftsstelle der SOG. Und da geht es erstmal darum, okay, wo stehen wir als junge SOG eigentlich? Was lief gut im letzten Jahr und wo wollen wir uns eigentlich hin entwickeln? Und es war ganz schön, weil wir hatten so Hälfte Mitglieder, die schon länger dabei sind und aktiv und dann Hälfte, die neu dabei waren. Und das ist einfach super, wenn man neue Gesichter sieht und Leute, die Lust haben, sich zu beteiligen. Und genau, da kam so ein bisschen raus, dass wir gerne noch mehr Austausch und noch mehr Vernetzung hätten. Also das Positive und Negative an unserer Gesellschaft ist oder an der jungen SOG, dass wir sehr verteilt sind. Also wir sind überall in Deutschland, dann noch im europäischen Ausland und wir haben so Lokalgruppen in großen Städten, also München, Berlin, Graz, wo dann auch lokal sich Gruppen organisieren. Aber genau, also unsere Ziele sind jetzt, dass wir digitale Treffen, also so ein digitales Kaffee trinken, fangen wir jetzt an im Januar, einfach um so einen niederschwelligen Austausch zwischen den Mitgliedern nochmal zu schaffen. Und da sind wir halt immer so am Koordinieren. Und wir schauen auch, okay, was für Veranstaltungen können wir noch bieten? Was für ein Mehrwert können wir noch schaffen? Weil wir sind viele Mitglieder, wir sind knapp 250 und wir wollen natürlich weiter wachsen, aber wie hält man so ein Netzwerk nachhaltig? Dass sich alle abgeholt fühlen. Ich meine, alle ist sehr groß. Ich meine, nicht alle wollen aktiv sein und das ist ja auch voll okay. Aber da sind wir halt immer an neuen Projekten. Oder jetzt letztes Jahr zum Beispiel habe ich angefangen, das Format Institutionsbesuch. Mhm. Und da waren wir jetzt bei Adis Ahmetovic im Bundestag und hatten ein Gespräch mit ihm. Er hat ja auch Westbalkanbezug. Und im Frühjahr planen wir gerade einen Besuch ins Auswärtige Amt zum Westbalkanreferat. Dann wollen wir mal schauen zur Deutschen Welle, da haben wir Kontakte und schauen, okay, ist eigentlich die Berichterstattung über oder mit Südosteuropa oder in Südosteuropa? Und so versuchen wir halt irgendwie einen Mehrwert für unsere Mitglieder zu schaffen. Dann, woran wir gerade auch arbeiten? Ja, gerne Nachfrage.
Ich würde gerne nachfragen, weil du hast gesagt, es sind 250 Mitglieder.
Ja.
Und es gibt regionale Gruppen. Sind die dann nur im deutschsprachigen Raum oder habt ihr dann tatsächlich auch vor Ort in den Zielregionen, Zielländern dann auch aktive?
Momentan nicht.
Okay.
Momentan ist wirklich der deutschsprachige Raum, wo wir auch gerade am Überlegen sind, okay, wie schaffen wir es eigentlich, dass wir nicht nur über Südosteuropa sprechen oder mit ExpertInnen oder so, sondern auch mit. Und das steht auch auf unserer Liste. Also mir ist es auch ganz wichtig, dass wir schauen, ja, vielleicht irgendwie Projekte, Kooperationspartner, Austausch mit Leuten in Südosteuropa, mit vielleicht einer Institution, dass wir sowas machen. Aber momentan ist es einfach noch ein deutsches Netzwerk für Leute, die sich für Südosteuropa interessieren.
Ist ja auch per se nicht schlimm. Ihr seid 3 Jahre alt. Ich meine, es ist mit jeder Institution. Man braucht ja noch Ziele, auf die man sich dann hinentwickeln kann. Du weißt ja, ich bin auch bei der Europa-Union. Auch uns, obwohl es uns seit 75 Jahren gibt, fällt es ja manchmal schwer, über den deutschen oder deutschsprachigen Raum hinaus zu gucken und dann auch wirklich diesen transeuropäischen Dialog zu erzeugen. Aber ja, am Ende des Tages wird das Bild über Europa natürlich runder, wenn wir nicht nur über die Leute sprechen, sondern mit ihnen sprechen.
Absolut, ja.
Okay, also es sind eigentlich schöne Aufgaben, die da auf dich warten oder euch als junge SOG. Ich habe auch gelesen, ein Motto von euch ist Vernetzung, Interessensvertretung, Wissensaustausch und Weiterbildung. Du hast es gerade schon in diesen Arbeitsgruppen genannt.
Ja.
Bist du da in jeder Gruppe drin oder hast du da auch so einen Schwerpunkt dann in deiner Arbeit?
Gar nicht. Also wir sind nicht in den Gruppen drin, sondern wir helfen, wo es brennt, sag ich mal. Also das machen wirklich die LeiterInnen der Gruppen. Und wir sind eher so die Koordination dann und setzen eben so eigene Impulse durch Institutionsbesuche. Das ist dann unser Ding, was wir machen. Oder jetzt wollen wir eben auch Workshops für unsere Mitglieder anbieten. Dann planen wir jetzt gerade einen für Februar oder März mit externen ExpertInnen. Also haben wir jetzt eine Expertin zum How to Network. Also, dass man einfach einen Mehrwert auch für unsere Mitglieder schafft und mal schaut, okay, wie nutzt man eigentlich ein Netzwerk? Wie baut man sich das auf? Wie pflegt man das? Und ja, es geht gar nicht immer inhaltlich, dass man nur inhaltlich arbeitet. Aber genau, also wir sind so die Koordinationsstelle jetzt zum Beispiel für Strategietreffen. Das war total Philipp und mein Ding. Also da haben wir eigentlich alles geplant, vom Inhalt, von den Methoden, die ganzen 2 Tage, wir haben das moderiert. Also es ist auch viel Arbeit im Hintergrund oft, aber man hat immer einiges zu tun.
Hier im Europa-Podcast suchen wir ja auch immer noch nach Formaten oder Angeboten, wo sich dann unsere Hörerinnen und Hörer ja auch engagieren könnten. Welche Länder habt ihr denn im Fokus? Also wir haben jetzt über den Westbalkan gesprochen, das sind derer 6 Länder. Es ist relativ leicht, das sind ja die Staaten, die nicht auf Europakarten meistens nicht blau unterlegt sind, weil sie noch nicht Mitglieder der EU sind. Aber wie grenzt ihr das denn ab? Also wenn ich jetzt sage, ich habe ein Interesse an Ungarn. Wäre Ungarn zum Beispiel dabei, würdet ihr mir da was anbieten? Und könntest du uns vielleicht einmal so die Geografie erklären, was ihr so abdecken möchtet?
Ja, also das ist in unserer Gesellschaft sehr festgelegt. Wir haben 16 Partnerländer. Die könnte ich jetzt alle aufzählen.
Aber wir können sie auch nachher verlinken. Aber es ist ja quasi der südosteuropäische Raum, der nicht nur EU ist, um es mal so abzugrenzen.
Genau. Also
Moldau zum Beispiel wäre wahrscheinlich auch noch ein Thema. Die Westbalkanstaaten.
Ja. Genau. Slowakei haben wir drin, Slowenien, Türkei, Zypern, Griechenland. Also wir sind sehr breit aufgestellt. Und das Schöne ist halt bei uns, dass die Mitglieder eigentlich auch eigene Themen reinbringen können. Und eigene Veranstaltungen, eigene Themenwünsche. Also man muss schon sagen, momentan bei uns Aktiven, die so aktiv sind in der jungen Südosteuropa-Gesellschaft, ist schon Westbalkan und gerade so Ex-Jugoslawien ein sehr großer Schwerpunkt. Aber wir haben auch Leute, die sich für Türkei interessieren oder eben für Ungarn. Und wir probieren das auch ein bisschen auszuwiegen. Und also wenn man da Lust hat, dann sollte man auf jeden Fall dazukommen, weil uns ist einfach wichtig, den Austausch zu haben. Genau.
Gut, wir verlinken natürlich dann auch die junge SOG in den Shownotes, damit ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das auch leichter habt, dann auch das Angebot der jungen SOG zu finden. Okay, du warst noch am Erzählen, was ihr vielleicht noch dieses Jahr so vorhabt, Mara. Du hast mir vorhin im Vorgespräch verraten, dass ihr, weil ihr ja auch ein Verein seid, euch ja auch ein Vereinsstatut gegeben habt und das ja auch demokratisch immer umsetzen müsst. Das heißt, es stehen bald wieder Wahlen an. Die sind im Januar und du hast mir auch gesagt, du trittst nochmal an.
Ganz genau. Ende Januar haben wir Wahlen. Ich tritt nochmal an. Ich würde mich also freuen, wenn ich das Vertrauen der Mitglieder nochmal bekomme. Man muss vielleicht gerade noch kurz dazu sagen, wir sind noch kein offizielles Organ unserer SOG-Satzung. Also wir sind eher nur so, wir haben noch kein Stimmrecht im Präsidium. Nur das mal so am Rande, dass das nicht falsch rüberkommt. Aber trotzdem, wir können Budget beantragen im Präsidium und werden da auch sehr gut unterstützt. Aber genau, wir haben Wahlen, das ist einmal im Jahr. Und unsere Lage ist momentan, dass wir gerne eine Sprecherin und Sprecher hätten von beiden Geschlechtern, falls die Bewerberlage das zulässt. Genau, und ich würde mich freuen, weil ich bin jetzt halt im Jahr dabei und ich habe halt gemerkt, man braucht erstmal Zeit, bis man in die Rolle ankommt. Und die Zeit vergeht wahnsinnig schnell. Also ich habe noch so viele Ideen und so viele Sachen, wo ich das Gefühl habe, da könnte man noch mehr rausholen, dass ich einfach Lust habe, nochmal weiterzumachen. Und die Leute sind einfach toll. Also das ist was ich total schätze, dass die Leute diesen Austausch zu haben und mit Leuten zusammenzuarbeiten, die Lust drauf haben, die gleichen Interessen haben. Und ja, von dem her, wir freuen uns auch immer über neue Mitglieder.
Ihr habt gehört, die junge SOG sucht Verstärkung. Also wenn euch Südosteuropa und der Westbalkan und die Türkei interessieren, dann seid ihr bei Mara und der jungen SOG an der richtigen Stelle. Mara, wenn du mir jetzt einen Moment nennen müsstest, in dem Europa für dich so plötzlich ganz konkret wurde, vielleicht jetzt in dem letzten Jahr, aber auch in deiner bisherigen Tätigkeit, welcher Moment wäre denn das?
Ich glaube, das Erste, was mir so einfällt, sind grenzüberschreitende Projekte. Und das Erste, was mir dazu einfällt, ist Newsroom Europe. Also, als ich in der EAB war und das Projekt begleiten durfte mit dir, ich glaube, da wurde Europa so richtig real, weil da waren Teilnehmende aus drei verschiedenen Ländern und als sie zum ersten Mal in Berlin zusammenkamen, ich meine, die Gruppe kannte sich davor nicht, es hat einfach gepasst und es war einfach normal, dass jetzt Leute aus drei verschiedenen Staaten zusammenkommen und die gleichen Interessen haben und Themen haben, über die sie sprechen können, die dann gleich sind. Und erstmal war das natürlich das Projektthema, also Ratspräsidentschaft, Medien, aber dann auch so ganz alltägliche Sachen. Also das gleiche Lieblingsessen, die gleiche Band, die sie hören. Und dann haben wir die wieder in Stockholm getroffen, die Gruppe, und in Madrid. Und es war immer so normal. Und ich glaube, da wurde Europa so richtig real für mich. Und da dachte ich mir so, ja, das ist genau das, was ich will. Und davon will ich mehr und da will ich mehr dabei sein bei so Projekten. Das war schon so ein Europa-Moment auf jeden Fall.
Wie hat sich danach dann so dein Denken oder dein Blick auf Europa denn so verändert?
Dass man, obwohl man aus anderen Ländern kommt, also ich glaube gar nicht so verändert, ich glaube eher, dass es sich verstärkt hat, nochmal, dass Austausch so wichtig ist und dass wir so eine Vielfalt in Europa haben und trotzdem viele gleiche Werte. Und das hat sich einfach noch verstärkt. Und im Master wurde das, als ich ja Werkstudentin war im Master, auch einfach noch mal krasser, dass ich für diese Werte und diese demokratischen Werte auch einstehen will und mich engagieren will. Ich glaube, das hat sich dadurch noch mal verstärkt.
Du weißt, wenn ich von Highlights spreche und sie bei dir abfrage, muss ich natürlich auch noch nach einem Lowlight fragen. Gab es in irgendeinem Moment, wo du dann gedacht hast, oh, jetzt zweifle ich dann an dieser ganzen europäischen Idee? Und was hat dir, falls du ihn hattest, dann auch geholfen, den vielleicht zu überwinden?
Ich glaube, Zweifel an der europäischen Idee gar nicht mal so. Aber ich glaube, so Zweifel auf dem Weg hat man immer. Also gerade so als junger Mensch in den 20ern, man ist gerade so im Studium, man weiß nicht, wohin der Weg geht. Wir haben auch in Europa gerade super viele Herausforderungen. Und ich glaube, manchmal ist es eher so, dass ich mich frage, das eigene Engagement, bewirkt es wirklich was? Also reicht es, was ich tue für die SOG, sag ich jetzt mal, für die junge SOG, aber dann noch weiter hinaus. Bringt es den Menschen was? Bringt es der Demokratie was? Bringt es Europa was? Und wenn das dann bei mir manchmal noch in Verbindung kommt, dass man so viele Ideen hat, aber man dann merkt, dass Veränderungen oft langsamer sind, als man hofft, das ist so manchmal ein Low-Ding für mich. Aber wie ich schon gesagt habe, es gehört dazu, es ist normal und eigentlich bin ich sehr stark der Meinung, dass jedes Engagement zählt und es immer Hoffnung gibt.
Gibt es einen Moment, wo du deinem jüngeren Ich so einen Ratschlag geben wollen würdest, wie das hätte ich jetzt gerne früher gewusst? Und wenn ja, was wäre es?
Ich glaube, ich habe so zwei Sachen. Das erste ist sehr banal. Das ist, such was und find was, was dir Spaß macht. Und der Rest wird folgen. Das ist sehr banal, aber ich glaube, das stimmt wirklich. Wenn man irgendwo anfängt, dann ergeben sich Sachen. Dann trifft man Menschen, die einen inspirieren. Dann trifft man Kontakte. Dann eröffnen sich neue Wege. Das ist definitiv ein Ding. Und ich glaube, das zweite ist, und damit habe ich mich auch ein bisschen unter Druck gesetzt, weil im Master war es plötzlich so, alle haben sich für eine Sache interessiert und alle haben gesagt, du musst jetzt einen Schwerpunkt finden. Und ich war so, oh Gott, ich habe so viele Interessen. Mich interessiert Sicherheitspolitik und politische Bildung und politische Ökonomie. Was mache ich jetzt? Und vielleicht widersprechen mich mir Leute jetzt auch, aber ich bin der Meinung, es ist okay, wenn man sich für mehrere Sachen interessiert und man muss sich nicht festlegen. Und ich sehe es jetzt gerade momentan, ist meine Schwerpunktregion Westbalkan. Vielleicht ändert sich das in den nächsten Jahren, ich weiß es nicht. Aber im Westbalkan vereinen sich jetzt meine gesamten Interessen. Sicherheitspolitik ist super präsent, Demokratiebildung, politische Bildung. Also von dem her, setzt sich nicht zu sehr unter Druck und es wird.
Das finde ich ein schönes Motto, es wird. Dass man einfach die Dinge, die man halt mag und liebt, dass man die anpackt und dann halt auch geht. Auch da haben wir Überschneidungen, mir geht es da ganz ähnlich. Aber wir sind ja in einer Zeit, in der vieles ins Wanken gerät und auch ja, alte Gewissheiten vielleicht auch nichts mehr zählen in manchen Hauptstädten. Und gerade der Westbalkan oder Südosteuropa ist ja eine Region, die jetzt turbulente Vergangenheit hinter sich hat und die noch nicht so lange zurückliegt, wie wir das vielleicht in Westeuropa haben. Jetzt nochmal persönlich gefragt, Mara, wie schützt du denn deine Neugier und deine Zuversicht, wenn es gerade schwierig wird und wenn diese ganzen Konfliktlagen aufbrechen und die Nachrichten sich überschlagen und wir gar nicht wissen, wo wir zuerst den Kopf schütteln sollen, zu welcher Nachricht?
Ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen kann, aber ich lese oft keine Nachrichten mehr. Mhm. Ich habe meinen Nachrichtenkonsum, ich habe kein Social Media, also ich habe nur LinkedIn, aber nichts anderes und meine meistgenutzte App waren dann eine Zeit lang die Nachrichten-Apps. Verschiedene Nachrichten-Apps und das habe ich wirklich mehrmals am Tag gecheckt. Und schon längere Zeit jetzt mache ich das oft nicht, weil man macht es auf und es ist negativ. Und es ist negativ, was in Europa passiert, was auf der Welt passiert, was lokal passiert zum Teil. Und manchen Leuten, denen ich das erzähle, die so Politik studieren oder so im gleichen Feld sind, die können das halt gar nicht glauben. Die so, was, wie bleibst du informiert? Und das Ding ist, man bekommt es immer mit. Also man bekommt die Sachen, die passieren und wichtig sind, immer mit. Aber ich muss zugeben, manchmal tut es auch einfach gut und ist wichtig für die mentale Gesundheit, das abzustellen. Und ich will das gar nicht machen, dass die Sachen nicht wichtig sind, weil das sind sie, aber man kann nicht alles zur gleichen Zeit retten. Und ich versuche halt dann dort anzusetzen, wo ich jetzt gerade involviert bin und gerade was machen kann. Und wenn ich was für die Mitglieder der jungen SOG machen kann und denen Mehrwert bieten kann, dann ist es im Moment gut genug, sag ich mal.
Das ist eine sehr spannende Beobachtung. Danke, dass du das mit uns teilst, News Avoidance, also die Haltung, Nachrichten nicht mehr zu konsumieren, weil sie einem persönlich auf den Magen schlagen oder das Gemüt deprimieren, ist ein Phänomen, das wir in den letzten Jahren immer stärker sehen. Auch gerade Newsroom Europe, du hast das Projekt angesprochen, hat mich das auch gelehrt. Ja, das haben wir jedes Jahr in dem Programm drin, dass wir natürlich auch mit gestandenen Journalistinnen sprechen, die dann auch immer sagen, ja, es gibt immer mehr Menschen, die eben überall vertreten sind, auf Social Media und so, aber dort dann gar nicht Nachrichten konsumieren, sondern halt Lifestyle-Wohlfühlthemen und zwar immer online, aber nie informiert sind, um es mal abzukürzen, weil es einfach, ja, depressiv macht.
Ja. Ja.
Und spannend, dass du es auch sagst, man kriegt es ja trotzdem mit.
Ja.
Also vielleicht ist es ja auch etwas, eine Erkenntnis, die wir aus unserem Gespräch nehmen, dass wir unseren Nachrichtenkonsum bewusster wählen, dass wir die Zeit, anstatt zu doomscrollen, dafür nutzen, um bewusst dann einmal in eine Tageszeitung zu gucken oder sich mal mit dem Nachbarn auszutauschen, der dann schon auch eine vorkuratierte Meinung vielleicht bringt, aber man hat dann ja trotzdem es mitbekommen.
Ja.
Mara, ich würde gern so im letzten Teil unseres Gesprächs eine kleine Quickfire-Runde mit dir spielen.
Ja, gerne.
Ich sage dir ein paar Aussagen und du antwortest spontan darauf. Eine Stadt in Südosteuropa, die man unterschätzt und unbedingt gesehen haben muss.
Tirana.
Ein Mythos über die EU, das du gerne streichen wollen würdest.
Dass die EU-Osterweiterung zu früh kam.
Networking. Horror oder Heimat?
Dazwischen. Ich bewege mich mehr zur Heimat hin. Früher war es Horror für mich.
Dein aktueller Lernskill, den du dir angeeignet hast, gibt es etwas, das du neu draufgepackt hast?
Dass ich lerne zu moderieren, Veranstaltungen zu moderieren.
Cool. Wann können wir dich sehen?
Bei der SOG-Jahrestagung.
Und damit nochmal gut die Werbung geschaltet dafür. Okay, also Mara, rappen wir es mal ab. Kommen wir zum Schluss und zur Zusammenfassung. Wenn jemand jetzt diese Folge gehört hat und denkt, junge SOG, da bin ich jetzt neugierig, da möchte ich mal reinschauen und mich engagieren. Was wäre denn der erste beste Schritt dahin?
Uns eine E-Mail schreiben. Können wir gerne in die Shownotes packen. Wir freuen uns immer über Leute. Mitmachen bei uns ist niedrigschwellig. Also ob das jetzt in einer Arbeitsgruppe ist, bei einer Veranstaltung einfach nur durch Vernetzen. Ich sage immer, man muss bei uns kein Südosteuropa-Profi sein, sondern einfach neugierig. Wer Fragen hat, kann gerne kommen. Wer interessiert ist, wir freuen uns immer.
Und welche Fragen zu Südosteuropa oder dem Westbalkan sollten wir uns in Deutschland viel häufiger stellen?
Ja, was können wir von den Menschen dort lernen?
Und zum Schluss würde ich gerne wissen, was ist dein persönlicher Satz zu Europa heute im Jahr 2026?
Europa ist Heimat.
Liebe Mara, herzlichen Dank für deine Zeit heute hier im Europa-Podcast, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine Arbeit bei der jungen SOG, in deinen bisherigen Weg durch Europa, mit Europa im Herzen. Ich danke dir sehr für deine Offenheit und für dein Engagement, dass du über mehrere Jahre jetzt schon an unterschiedlichsten Stellen einbringst für Europa und auch für unsere Demokratie. Du hast es gesagt, wir kennen uns schon länger und ich schaue immer mal wieder auf LinkedIn vorbei, was es Neues bei dir gibt und ich freue mich sehr, dass du mit der jungen SOG eine Spielwiese gefunden hast, die dich bereichert und die du bereicherst. Dafür drücke ich dir für die kommenden Tage und dann hoffentlich auch für ein weiteres Amtsjahr fest die Daumen. Und vielleicht schaffen wir es ja wieder mal hier in den Europa-Podcast, wenn immer ihr ein Thema habt in der jungen SOG oder du uns von deiner Abschlussarbeit erzählen möchtest, wie es um die Korruption in Albanien steht. Dann komm doch gerne nochmal vorbei.
Vielen, vielen Dank, Manuel. Es hat mich gefreut, hier zu sein. Danke nochmal für die Einladung. Und was ich jetzt gemerkt habe, ist, wenn man über seinen eigenen Weg spricht, dann entdeckt man doch selbst nochmal Dinge, die man sonst so im Alltag übersieht. Also hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Europa-Podcast, teilt diese Episode mit euren Freunden und schreibt uns, welche Wege nach Europa ihr noch hören möchtet. Das war der Europa-Podcast mit Mein Weg nach Europa. Bis ganz bald, euer Manuel.